Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Am Mittwoch um 15 Uhr gibt es den Podcast der Internationalen Stadt. Heute beschäftigen wir uns mit der Thematik Flucht und Migration. Und ich begrüße als Experten sehr herzlich vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik den Herrn Dr. Benjamin Schraven. Herzlich willkommen, Herr Schraven, und vielen Dank, dass Sie Zeit für uns gefunden haben.
Danke für die Einladung.
Wir reden über das Thema Flucht und Migration. Es ist ja ein sehr emotional heiß diskutiertes Thema. Zunächst mal Flucht und Migration. Kann man das so direkt unterscheiden oder ist es denn letztendlich das Gleiche?
Ja, also meine Antwort ist jetzt oder hört sich jetzt erstmal ein bisschen paradox an. Wir müssen es unterscheiden, weil wir auf der einen Seite definitiv haben Prozesse von freiwilliger Migration wie Arbeitsmobilität. Die haben natürlich ganz andere Kontextbedingungen als auf der anderen Seite Prozesse von erzwungener Migration, sprich Flucht und Vertreibung. Allerdings ist es so, dass wir zwischen diesen beiden Polen ja auch sehr viel Graues haben, also einen sehr großen Graubereich. In der internationalen Debatte spricht man ja auch hier häufiger von Mixed Migration, also gemischten Wanderung. Das bedeutet im Endeffekt, genau dieser Graubereich, also wo man nicht genau unterscheiden kann, ist es jetzt schon erzwungene Migration oder geht noch jemand freiwillig? Auf jeden Fall ist es eine Wanderungsform, wo Menschen deutlich unter Druck gesetzt werden, ihre Heimat zu verlassen, auch wenn man noch nicht direkt von Flucht und Vertreibung spricht. Also auf jeden Fall, Unterscheidung macht Sinn. Sie ist im echten Leben aber nicht immer so einfach zu treffen.
Kann man dann aber sagen, von der inhaltlichen Definition her, kann man das an den Adjektiven freiwillig und erzwungen, kann man das definieren, Fluchtmigration, kann man das so abgrenzen?
Naja, das kann man eben nicht so genau abgrenzen, weil in diesem Graubereich wird auf Menschen auf jeden Fall ein Druck ausgeübt aufgrund von verschiedenen Faktoren, vielleicht Konflikte unterhalb der Schwelle, jetzt sagen wir mal eines offenen Bürgerkrieges. Der Klimawandel spielt eine Rolle, andere Faktoren spielen auch eine Rolle, dass Menschen sozusagen unter Druck gesetzt werden, ihre Heimstätten zu verlassen. Aber auf der anderen Seite greift dann auch eben nicht so eine klassische Definition von Flucht oder Geflüchtet her, Geflüchtete, wie sie etwa die Genfer Flüchtlingskonvention trifft, sondern ja, es bleibt einfach dabei. Es ist so ein etwas undefinierter Zwischenbereich und das ist natürlich dann auch irgendwo eine große Herausforderung, sowohl für Politik als auch für Wissenschaft.
Wieso ist das Thema immer so sehr emotionalisiert? Flucht und Migration gibt es ja eigentlich schon, seitdem es die Menschheit gibt. Also wir müssten doch da schon eigentlich eine gewisse Routine mit der Flucht und Migration eigentlich haben, menschheitsgeschichtlich betrachtet.
Das stimmt. Migration oder auch Prozesse von Flucht und Vertreibung sind natürlich ein Dauerbrenner der Menschheitsgeschichte. Allerdings ist es natürlich auch so, dass mit Neuankömmlingen, mit Migrantinnen und Migranten, die irgendwo in eine Gesellschaft kommen, die irgendwo in eine Gemeinschaft kommen, tauchen immer wieder die Fragen auf, wie sie nach 2015 bei uns in Deutschland jetzt gestellt wurden und auch in vielen anderen zeitlichen und geografischen Kontexten. Was macht jetzt eigentlich diese Einwanderung mit uns als Gemeinschaft und als Gesellschaft? Führt es im Endeffekt dazu, dass irgendwann neue Spielregeln gelten, wenn eben Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen? Also das sind auch Fragen, die mit der Migration immer einhergehen und die schon, glaube ich, auch immer gestellt wurden in irgendeiner Form.
Das bedeutet, wir sind im Prinzip auch da nicht weitergekommen, weil es jede Generation immer wieder neu betrifft. Und dieses Argument, wir Deutsche hatten ja auch Fluchtgeschichte, das bringt in der aktuellen Zeit wenig, dass man da mehr Verständnis aufbringt, oder?
Naja, also die Vergleichbarkeit etwa der Situation in Deutschland nach 2015 mit der Situation, mit der Fluchtsituation von Deutschland nach 1945, ist natürlich nur schwerlich gegeben. Also das ist also der klassische Vergleich zwischen Äpfel und Birnen. Also von daher haben Sie ein Stück weit recht, das kann man nicht vergleichen. Und in dieser Situation ja, hat man einfach auch nicht dann einfach diese kollektive Lernerfahrung gemacht, weil einfach der Referenzrahmen dann ganz anderer ist.
Also kann man Flucht und Migration jetzt nicht so ganz scharf begrenzen. Allerdings frage ich mich, ob es solche globalen Trends gibt, die sich ja immer wieder abändern. Es war ja mal eine große Fluchtwelle in die Vereinigten Staaten von Amerika, die ja das klassische Einwanderungsland gewesen sind. Gibt es globale Trends aktuell zu verzeichnen? Ist es wirklich so, dass der komplette globale Süden ins gelobte Land Europa, Nordamerika möchte und vor der Tür steht?
Nein. Und wenn Sie sagen aktuelle Trends, dann muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Also ich beantworte das lieber in einer größeren zeitlichen Perspektive von, sagen wir mal, gut 100 Jahren. Also zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten wir noch einen dominanten globalen Migrationstrend. Das war ganz eindeutig die Nord-Nord-Migration. Also das war die Migration vor allem von Europa in Richtung Nordamerika. Das hat sich dann im Laufe des 20. Jahrhunderts dann geändert, als dann immer mehr Länder in Afrika und Asien dann ihre Unabhängigkeit erlangten, hat sich ein neuer globaler, ein dominanter globaler Migrationstrend aufgebaut. Das war eben dann die Süd-Nord-Migration, also die Migration von Entwicklungsländern, von Schwellenländern in die OECD-Welt, sprich Europa, Nordamerika. Aber seit etwa gut 20 Jahren haben wir einen neuen globalen Migrationstrend, und das ist Süd-Süd-Migration. Also die Migration zwischen Entwicklungsländern beziehungsweise zwischen Entwicklungs- und Schwellenländern. Das hat etwas zu tun, ist auch mit dem ökonomischen Aufstieg der Staaten am Persischen Golf zum Beispiel, aber nicht nur. Wenn wir uns mal genau anschauen, wo migrieren Menschen von wo nach wo, dann ist es so, dass sehr viele Menschen oder die allermeisten Menschen migrieren innerhalb der eigenen Weltregion. Ja, also zum Beispiel Westafrika, die allermeiste Migration, die in Westafrika stattfindet, bewegt sich innerhalb von Westafrika, nicht von Westafrika in Richtung Europa zum Beispiel oder Richtung Südafrika, sondern es ist alles oder zumindest im großen Teil Migration, die innerhalb Westafrika stattfindet. Und das ist ein Trend, den müssen wir in Gesellschaft und Politik in Deutschland, in Europa auch nochmal viel stärker beachten. Die Welt bleibt zu Hause. Das war mal so der Titel, glaube ich, von einem Spiegelartikel zu diesem Thema vor ein paar Jahren. Das haben wir noch nicht so wirklich vergegenwärtigt. Also dass eben nicht ein Großteil der Menschen im globalen Süden auf gepackten Koffern sitzt und auf die nächstbeste Gelegenheit wartet, in Richtung Europa aufzubrechen, sondern die gehen viel eher ins Nachbarland oder auch in eine andere Region des eigenen Herkunftslandes, als von Europa zu träumen.
Wird es dann in den Medien teilweise ein bisschen anders dargestellt, weil man davon relativ wenig mitbekommt, weil natürlich die Flucht nach Europa spektakulärer ist und uns natürlich auch direkter betrifft?
Ja, aber es ist natürlich auch so, dass diese aus europäischer Sicht auch irreguläre Migration in Richtung Europa natürlich auch höchst problematisch ist. Also nicht zuletzt natürlich auch vor allem für die Menschen, die diesen Versuch dann unternehmen. Und es ist natürlich auch klar, dass dann auch allein deswegen natürlich auch schon ein größerer medialer Fokus auf diesen Migrationsprozessen liegt. Aber nichtsdestotrotz, diese Botschaft, dass ein Großteil der Migration eigentlich überhaupt nicht in Richtung Norden, in Richtung Europa geht, das muss noch stärker in Gesellschaft und Politik durchdrungen werden.
Also bleibt hier klar festzuhalten, es findet wesentlich mehr Flucht und Migration innerhalb der eigenen Länder oder Landesteile oder Kontinentteile statt, als jetzt diese klassische Süd-Nord-Migration aktuell. Kommen wir nochmal zu den Gründen auf wissenschaftlicher Sicht. Wo liegen die Gründe für Sie für die Flucht und Migration ganz generell? Welche Faktoren spielen da eine Rolle?
Puh, das ist jetzt eine ganz große und ganz wichtige Frage. Also aus der Wissenschaftssicht, es gibt seit etwa 130, 140 Jahren gibt es eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen Migration, und man kann als Quintessenz dieses riesigen Forschungszweiges eigentlich nur festhalten, dass Migrationsentscheidungen sehr komplex sind und von vielen Faktoren beeinflusst werden. Also komplex sind sie aber auch deswegen, weil es ist nicht nur eine Frage der individuellen Entscheidung, sondern es hat im Prinzip eigentlich immer auch Es geht im Prinzip immer auch an der Einflussnahme von anderen Ebenen, also der Haushalt, die Familie, vielleicht die Dorfebene, Netzwerke, zu denen man Zugang hat. Und dann, ja, es ist nicht einfach nur die Suche nach einem besseren Leben, sondern natürlich auch die Faktoren, die an einem Herkunftsort dann auf die Menschen einwirken. Und hier gibt es dann eine ganze Bandbreite von Faktoren, die das eben beeinflussen. Umweltfaktoren, politische, soziale, demografische, kulturelle. Also wie gesagt, im Endeffekt ist es ein höchst komplexer Vorgang, den man nicht einfach so mit einer kleinen Arithmetik beschreiben könnte. Also deswegen haben wir jetzt auch noch keine vereinheitlichte Migrationstheorie oder so. Das werden wir wahrscheinlich auch niemals in dieser Form haben.
Das macht es natürlich dann auch schwer, die neuen Trends zu prognostizieren, wenn man keine festen Faktoren hat. Aber gibt es, dass man sagt, das ist ja so ein bisschen das Vorurteil, sage ich mal unwissenschaftlich, ja, Armut führt zur Migration. Kann man das so sagen, dass es einen größeren Einfluss hat als andere Migrationen? Oder sagen Sie da auch wieder, das kann man auch so einfach nicht runterbrechen, weil da wieder das Stichwort der Komplexität auch zutrifft?
Naja, wir haben natürlich schon auch seit längerem eine Auseinandersetzung mit der Wechselwirkung zwischen Armut beziehungsweise sozioökonomischer Entwicklungsstufe eines Landes und der Auswanderung aus einem solchen Land. Und gemeinhin muss man sagen, ist diese Wechselwirkung bis zu einem gewissen Grad eher negativ. Das heißt, besonders arme Länder, also die sogenannten LDCs, Least Developed Countries, das sind halt dann solche Länder wie in Westafrika, Niger oder Burkina Faso, die stehen zwar jetzt aktuell ein bisschen im Fokus als Transitländer für diese, ja, nochmals aus europäischer Sicht, irreguläre Migration in Richtung Europa aus westafrikanischen Ländern zum Beispiel. Die spielen aber keine besondere Rolle als Herkunftsländer, weil wir haben es hier mit sehr armen Bevölkerungen zu tun. Und um migrieren zu können, braucht man gemeinhin auch eine gewisse Ausstattung an Ressourcen, an finanziellen Ressourcen, aber auch an sozialen Ressourcen, Zugang zu Netzwerken. Und besonders arme Bevölkerungen zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie eben kaum Zugriff auf diese Ressourcen haben. Also von daher ist dieser Zusammenhang zwischen Armut oder nochmals sozioökonomischer Entwicklungsstufe und internationaler Migration erstmal ein negativer. Wir sehen aber auch, das ist immer noch eine wissenschaftliche Diskussion im Gange darum, aber das kann man durchaus an diversen historischen Beispielen auch zeigen, dass Migrationsraten gemeinhin erst dann nach oben gehen, wenn es auch wirtschaftlich mit einem Land nach oben geht. Das haben wir zum Beispiel gesehen in Deutschland im 19. Jahrhundert, als Deutschland sich erst langsam zum Industrieland entwickelt hat, dann ist auch in dieser Zeit dann die Auswanderungsrate in Richtung USA vor allem nach oben gegangen. Das Gleiche gilt für andere europäische Länder wie etwa Italien. Ja, also die Migration springt häufig erst dann an, um es mal ein bisschen flapsig auszudrücken, wenn es auch wirtschaftlich mit dem Land vorangeht. Also das heißt, aber auf jeden Fall diese vereinfachte Formel von je ärmer, desto mehr Migration ist auf jeden Fall falsch.
Also weil die Allerärmsten sich Migration gar nicht leisten können letztendlich. Wie ist es gerade, wird gerade sehr viel diskutiert, der Einfluss des Kolonialismus, wird gerade hier Kolonialerbe, auf allen Ebenen wird es gerade viel diskutiert. Spielt es auch eine Rolle? Ist es sozusagen hausgemacht der ehemaligen Kolonialstaaten, dass wir jetzt da so ein bisschen einen Migrationsdruck aufgebaut haben?
Das mit dem Migrationsdruck kann man so nicht sagen, aber auf jeden Fall, was man auch anhand von Studien, anhand von Daten auch zeigen kann, ist, dass eine koloniale Verbindung zwischen zwei Ländern, als koloniales Mutterland und als kolonialisiertes Land zum Beispiel, hat eigentlich immer einen besonderen Migrationskorridor hervorgerufen. Also zum Beispiel zwischen Indien und dem Vereinigten Königreich, zwischen Nigeria und dem Vereinigten Königreich, Jamaika und dem Vereinigten Königreich oder Frankreich und Senegal. Ne? Also da, wo eine besonders starke auch koloniale Beziehung bestand, Deutschland entstanden später auch sehr häufig dann auch gewisse Migrationskorridore. Also da ist schon eindeutig auch ein Zusammenhang zu sehen.
Ein weiteres Thema, das sehr, sehr aktuell ist, ist der Klimawandel. Und es gibt ja auch jetzt schon Prognosen, dass aufgrund von der Klimaerwärmung, aufgrund der globalen Erwärmung in den südlichen Ländern Afrika, Lateinamerika, Asien die Lebensbedingungen immer schwieriger sind. Macht das einen Prozentsatz aus? Kann man da festhalten? Oder ist es zu prognostizieren, dass der Klimawandel dazu beiträgt, dass Leute aus wärmeren, dann unbewohnbaren Regionen in die kühleren Gegenden strömen werden?
Naja, ich meine, der Klimawandel hat und wird in der Zukunft natürlich auch noch einen deutlich stärkeren Impact, stärkere Auswirkungen auf Prozesse von Mobilität haben. Das ist ganz klar. Allerdings sind diese Prognosen und ja, man kann ja beinahe sagen, Schreckensbilder, jetzt vor allem aus europäischer Sicht, dass wir dann schon bald mit einem Massenansturm von zig Millionen Klimaflüchtlingen aus Afrika oder Asien zu rechnen hätten, die sind dann doch ein bisschen zu simpel und überspitzt. Also das, was wir heute schon beobachten können an Migrationsprozessen im Kontext des Klimawandels, da tue ich es ein bisschen vorsichtig aus, sind vor allem auch diese sehr ja, kleinflächigen Migrationsprozesse innerhalb von den betroffenen Ländern oder auch zwischen Nachbarländern. Und auch hier steckt dann sehr stark auch wieder eine Armutsproblematik dahinter. Also viele der Betroffenen des Klimawandels oder der Hauptbetroffenen sind halt auch sehr arme Bevölkerungsgruppen im globalen Süden, also kleinbäuerliche Haushalte, Pastoralisten oder Viehnomaden, städtische Arme, und die haben also kaum die Mittel, um über größere Distanzen hinweg zu migrieren. Da migrieren auch selten ganze Familien, sondern es ist eher so Einzelne, die für eine gewisse Zeit woanders hingehen, um versuchen, da ein bisschen Geld zu verdienen, um im Endeffekt auch mit dem Versuch dann die Schäden, Verluste, die unter anderem durch den Klimawandel dann entstanden sind, dann für ihre Familien zu kompensieren. Andererseits gibt es dann auch viele Betroffene, die heute schon unter dem Klimawandel zu leiden haben, die überhaupt nicht die Mittel haben, überhaupt irgendwohin zu migrieren. Die nennt man dann in der wissenschaftlichen Debatte auch dann die Trapped Populations, also die gefangenen Bevölkerungsgruppen. Und das sind dann auch diejenigen, die am schlimmsten unter den Folgen des Klimawandels leiden und dann auch in der Zukunft noch zu leiden haben. Ist ein bisschen so ein Trugbild, was wir da haben, also dass Migration, Mobilität also quasi immer die schlimmste Folge von irgendwas ist, in dem Fall halt des Klimawandels. Manchmal ist eben halt dann auch Immobilität bzw. erzwungene Immobilität die deutlich schlimmere Folge.
Jetzt reden wir ja allermeistens von Flüchtlingen aus Afrika. Lateinamerika, Asien, kommt mir zumindest so vor, wird da überhaupt nicht erwähnt. Ist es so, und was sind es für Gründe dafür?
Naja, gut, es kommt ja darauf an, wie man Asien definiert. Ich meine, 2015, die sogenannte europäische Flüchtlingskrise, wurde ja vor allem hervorgerufen durch Geflüchtete aus dem asiatischen Raum, also Syrien, Irak, Afghanistan, das sind ja alles Länder, die auf dem asiatischen Kontinent anzutreffen sind. Aber natürlich haben wir in der Zeit danach, hat sich alles sehr stark fokussiert auf diese Trans-Sahara, transmediterrane Migration aus Subsahara-Afrika. Aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, naja, EU-Türkei-Deal, da schien es ja so ein bisschen dann auch das Problem als gelöst an, und man hat halt diese Integrationsaufgabe gehabt mit den Hunderttausenden von Syrern, die dann jetzt in Deutschland leben, und Irakis und Afghanen, ja. Aber es war so ein bisschen das Bild, was vermittelt wurde, dass es jetzt vor allem eine afrikanische Herausforderung ist, auf die man sich fokussieren müsste. Das kann sich aber auch jederzeit wieder ändern. Also es bleibt keine afrikanische Herausforderung, sondern es ist eine Herausforderung, die sich über mehrere geografische Räume hinweg streckt. Ne?
Und dann gibt es dann quasi sozusagen immer aktuelle Trends aufgrund eines territorialen Konfliktes, Krieg in dieser Gegend. Das heißt, es kann sich dann auch relativ schnell, können sich die Länder verschieben, aus denen so eine neue Flucht sich herausentwickelt.
Ja, ich meine, das kann sich alles sehr kurzfristig dann ändern aufgrund von Konflikten. Aber auch zum Beispiel, was wäre denn, wenn jetzt Herr Erdogan den Deal mit der EU plötzlich aufkündigt, aus irgendwelchen innenpolitischen oder aus anderen Gründen heraus, dann können von jetzt auf gleich ganz neue Dynamiken entstehen und man hat wieder eher eine nahöstliche Herausforderung im Bereich Flucht und Migration als eine afrikanische.
Jetzt haben Sie die Politik schon angesprochen. Was macht die Politik konkret, was macht unsere Bundesregierung, um dies ein bisschen zu kanalisieren? Oder die beschäftigen sich ja auch viel mit dem Thema Flucht und Migration. Was ist da sozusagen die Aufgabe und die Rolle von Deutschland?
Naja, wir haben natürlich auch sehr stark eine Fokussierung auf den Bereich Entwicklungszusammenarbeit, wo postuliert wird, dass mit Entwicklungszusammenarbeit ja auch im Endeffekt Perspektiven oder Bleibeperspektiven für potenzielle Migrantinnen und Migranten geschaffen werden sollen, damit diese eben gar nicht erst die gefährliche Reise in Richtung Deutschland und Europa antreten. Ob diese Rechnung so aufgeht, da muss man halt auch sehr vorsichtig sein. Aber natürlich ist Deutschland ja auch im Kanon mit der EU bzw. mit anderen europäischen Ländern ja sehr stark auch in Westafrika oder generell in Subsahara-Afrika unterwegs, um auch mit anderen Maßnahmen, also gerade in der Sahelzone zum Beispiel dafür zu sorgen, dieses Problem der irregulären Migration, nochmals aus europäischer Sicht, irregulären Migration dann zu adressieren, also auch mit sicherheitspolitischen Maßnahmen, mit anderen politischen Maßnahmen. Wie erfolgreich das mittel- und langfristig sein wird, bleibt abzuwarten, weil, wir haben es eben schon gesagt, also durch kurzfristige politische oder sonstige Ereignisse kann das sich natürlich immer wieder sehr schnell ändern.
Ja, jetzt sind ja diese Themen Flucht und Migration in Europa eher negativ besetzt. Das sind die in Anführungszeichen Schlechten, die kommen zu uns und wollen etwas wegnehmen. Können wir mal versuchen, ein bisschen die positiven Aspekte der Migration auch herauszuheben? Gibt es da welche?
Naja gut, es gibt durchaus jede Menge auch positive Aspekte, die mit Migration und Mobilität im Allgemeinen verbunden sind. Aus entwicklungspolitischer Sicht sind es ja vor allem die sogenannten Remittances oder Rücküberweisungen, also Geld, welches Migrantinnen und Migranten verdienen und dann an ihre Familien oder Verwandten in die Herkunftsländer schicken. Und da wissen wir ganz einfach auch, das ist ein ganz erheblicher ökonomischer Faktor für viele, viele Länder und vor allem umso mehr auch für die betroffenen Familien, die das Geld eben empfangen. Weil es eben halt nicht nur für sogenannten demonstrativen Konsum, für ein neues Smartphone oder eine Stereoanlage oder was auch immer ausgegeben wird, sondern es wird halt sehr viel auch ausgegeben für Gesundheitsausgaben, für Bildungsausgaben, es wird reinvestiert. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger wirtschaftlicher Faktor, der quasi durch diese internationale Migration entsteht und im Endeffekt, auch wenn es negative Aspekte gibt, der auch ein positiver Faktor ist.
Gibt es noch weitere positive Aspekte für die Gesellschaft, in die die Migration hinein stattfindet?
Naja, wenn wir uns die bundesdeutsche Migrationsgeschichte ansehen, haben Migrantinnen und Migranten ja auch, ganz einfaches Beispiel, uns natürlich auch immer wieder kulinarisch auch sicherlich bereichert, weil für uns ist ja selbstverständlich, Pizza und Pasta und Gyros und was auch immer zu essen heutzutage. Das war natürlich in den 60er, 70er Jahren teilweise noch exotisches Zeug. Also im Endeffekt, klar, also gibt es auch viele gesellschaftliche Bereicherungen, die dann durch Migration stattfinden. Und im Endeffekt, jetzt auch unabhängig vom Thema Essen oder Kulinarik, führt Migration auch dazu, dass zwei Länder, zwei Gesellschaften auch enger aneinander gebunden sind durch Migration, durch Mobilität. was im Endeffekt natürlich auch wieder neue soziale oder auch wirtschaftliche Perspektiven schafft. Politische natürlich auch.
Kommen wir nochmal zur Politik. Viel Migration findet ja vom globalen Süden, bleiben wir mal jetzt mal Region grob Westafrika statt. Wir haben schon geredet über die Rolle der Bundesregierung. Was ist die Rolle oder wie treten diese Länder oder Staatenverbünde im globalen Süden, beispielsweise in Westafrika, auf? Machen die auch eine Migrationspolitik oder ignorieren die das Problem einfach?
Sie meinen jetzt konkret die Europäische Union?
Nee, ich meine die Länder, aus denen heraus geflüchtet wird, also die Länder in Westafrika.
Ja, die machen auch sehr viel Migrationspolitik, also gerade Westafrika, der westafrikanische Staatenverbund ECOWAS hat bereits geplant, seit Ende der 70er Jahre auch eine eigene Freizügigkeitszone, also quasi einen eigenen Schengen-Raum, wenn man so will, wo halt die Bürger der ECOWAS-Länder dann auch frei hin und her migrieren können, sich niederlassen können und so weiter, also wirklich beinahe analog zum Schengen-Raum in Europa. Also die machen auch sehr viel Migrationspolitik, also auch auf staatlicher Ebene gibt es ja auch schon seit Längerem die Versuche, die Diaspora vor allem jetzt in den Ländern des globalen Nordens dann mit einzubeziehen. Also das sind durchaus auch migrationspolitische Akteure, diese Länder als auch diese Staatenverbünde.
Also die treten sozusagen auch politisch auf. Jetzt haben wir ja seit der, sie wird bei uns immer noch Flüchtlingskrise, Flüchtlingswelle, ist ja negativ beschrieben, im Jahr 2015 wird ja sehr viel von den Fluchtursachen und der Bekämpfung der Fluchtursachen geredet. Was konkret kann die deutsche oder die europäische Politik denn da genau leisten, wenn wir mal ein bisschen detaillierter hinschauen, bei dieser Fluchtursachenbekämpfung?
Ja, also es wurde ja eben schon gesagt, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sagt, dass wir jetzt zum Beispiel mit den Mitteln der Entwicklungspolitik Bleibeperspektiven für Menschen schaffen durch Förderung von wirtschaftlichem Wachstum, von Beschäftigung. Da sollte man den Mund nicht zu voll nehmen. Allerdings kann man eben auch mit den Mitteln der Entwicklungspolitik, vielleicht nicht hauptursächlich, aber man kann es durchaus fördern, durch etwa Instrumente wie die zivile Konfliktbearbeitung, Krisenprävention, dazu beitragen, dass gesellschaftliche Konflikte auch in Ländern des globalen Südens nicht kippen, letztendlich in gewalttätige Konflikte, die dann auch wiederum neue Prozesse von Flucht- und Gewaltmigration auslösen. Aber wie gesagt, das sind ja wichtige Instrumente. Im Endeffekt kommt es dann auch immer auf die Länder selber an. Also man kann unterstützen. Man sollte sich aber auch, wenn ich wiederum ein bisschen flapsig formulieren darf, auch nicht allzu wichtig nehmen, weil im Endeffekt sind auch da die Mittel jetzt mit der Entwicklungspolitik oder vielleicht auch mit anderen politischen Instrumenten auch nur begrenzt.
Wenn Sie das jetzt die Politik der Bundesregierung beobachten als Experte, würden Sie der ein gutes Zeugnis ausstellen oder gibt es noch Sachen, wo Sie sagen, das sind noch Aspekte aus wissenschaftlicher Sicht, die leider noch überhaupt keinen Eingang gefunden haben in der Entwicklungspolitik?
Ich wäre grundsätzlich vorsichtig optimistisch, vorsichtig positiv gestimmt. Ich denke aber, sowohl in der Entwicklungszusammenarbeit als auch in anderen politischen Feldern muss man sich noch weiter öffnen für Prozesse von regulärer Migration, von regulärer Mobilität. Das sehen wir auch immer wieder auf der europäischen Ebene. Es wird sehr viel gesprochen über die Fluchtursachenbekämpfung, über die Bekämpfung von irregulärer Migration. Eigentlich hat man ja auch immer den Ländern etwa durch Mobilitätspartnerschaften versprochen, naja, wir reden eines Tages dann auch noch über konkrete Möglichkeiten, wie eure Menschen sozusagen auch einfacher dann nach Europa gelangen können zum Studieren, für Ausbildung, für Beschäftigung, zumindest für eine gewisse Zeit. Und da hapert es noch dran. Also das wäre auch, glaube ich, eine Aufgabe, die jetzt auch die Entwicklungszusammenarbeit noch viel stärker wahrnehmen könnte. Die Förderung, die Begleitung von regulären Migrationsprozessen, wenn es halt auch nur temporär begrenzte sind. Aber das wäre, glaube ich, noch ein Feld, wo man noch deutlich mehr machen muss.
Gut, dann haben wir hier damit den Appell an unsere Politik, in welche Richtung es gehen kann. Wir hatten eine halbe Stunde lang geredet über Migration und Flucht mit dem Dr. Benjamin Schraven vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Herr Schraven, ich bedanke mich, dass Sie für uns Zeit gehabt haben und für Ihre Expertise in der vergangenen halben Stunde. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berbling Air.